Guten Morgen, liebe Geschwister. Ihr hört jetzt eine Predigt von Dürr-Zirkens über das Thema Fleisch und Blut. Der Kern des Evangeliums von Gott und seinem Sohn ist Christus in euch. Darum geht es. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist ein Christ? Was bedeutet dieses Wort? Gesalbter, genau. Ich lese es vor aus dem Römerbrief 8, Vers 5 bis 9. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Welche nach dem Fleisch sind, Fleisch, behaltet das im Kopf. Sobald die Bibel von Fleisch redet, redet sie über Menschen. Natürliche Menschen, das ist Fleisch. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Die Gesinnung des Fleisches führt zum Tod. Die Gesinnung des Geistes führt zum Leben und Frieden. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. In zahlreichen Todesanzeigen kann man lesen, der Herr ist mein Hirte. Auch singt man voller Hingabe, ich bin das Eigentum von Jesus, das freut mein Herz so sehr. Aber was steht hier eigentlich? Dass es wichtig ist, dass man mit dem Geist Christi getauft ist. Untergetaucht, das heißt taufen. In den Heiligen Geist, so wird man Mitglied des Leibes Christi, des geistlichen Lebens. Schaut euch mal diesen Mikrofon an. Darin ist mein Geist nicht. Diese gehört mir auch nicht. Der Fußboden ebenso wenig. Auch das Pult nicht. Und ihr auch nicht. Wo mein Geist ist, dort ist mein Leib. Der Geist Christi ist also in seinem Leib wirksam. Der gehört zu ihm. Du bist also ein Gesalbter. Im 1. Korinther 15, Vers 45 bis 49 lesen wir, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Ich versuche mal euch zu erklären, was das bedeutet. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Hier steht das Wort Psyche, der letzte, aber der definitive, um den es schließlich geht, der letzte Adam, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Hier wird das Wort Pneuma gebraucht. Das hat mit Atem, Luft, Wind zu tun. Denken wir dabei an das hebräische Wort Ruach, das Atem oder Geist bedeutet. Also Psyche und Pneuma. Der natürliche Mensch hat mit der Psyche zu tun. Der geistliche Mensch mit dem Pneuma. Und der erste vollkommene Adam war Jesus. Der Mensch, wie Gott ihn beabsichtigt und sich ersehnt hat. Sein Abbild. Danach gab es Petrus, Johannes, Paulus und so weiter. Sie werden alle endgültige Adams, der, worauf Gott zielt, der endgültige Mensch Gottes. Nein, das Geistliche kommt nicht erst, sondern das Natürliche. Kommt jemand zu einer gewissen Stufe der Erwachsenheit, dann kann er über geistliche Angelegenheiten nachdenken. Der sagt, es muss noch eine andere Welt geben. Der erste Mensch ist von der Erde, Staub. Natur pur, Materie. Der zweite ist vom Himmel, das heißt gebürtig aus. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Ich bin der Meinung, dass ich lange genug irdisch gewesen bin. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Hier haben wir also mit himmlischen Menschen zu tun. Hast du diesen Ausdruck wohl mal für dich selbst verwendet? Ich bin ein himmlischer Mensch. Dort bin ich gebürtig. Dort habe ich meinen Ursprung. meine Wiedergeburt. Buchstäblich steht hier, von oben herab geboren und jetzt bin ich ein himmlischer Mensch. Und jetzt kommt es, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Perfektum. So werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Futur. Jetzt befinden wir uns mitten in diesem Prozess. Wie wichtig ist mein irdisches Leben für das Reich Gottes? Das ist doch gar nicht wichtig. Ob ich Kunst mag oder nicht, ob ich Jazzmusik mag oder nicht, oder Gemälden, den Strand spazieren gehen, das ist für das Reich Gottes nicht interessant. Es gab jemanden, der es ganz klar gesagt hat, das Fleisch nützt nichts. Wer das gesagt hat? Jesus selbst. Hast du das gewusst? Das Fleisch nützt nichts. Ich werde es näher erklären. Es geht also um diesen zweiten Menschen, nicht um den ersten. Denn wer aus dem Geist geboren ist, und das bin ich, der ist Geist. Oder anders gesagt, geistlich. Das bedeutet nicht geschmücktes Fleisch. Ich werde es anders sagen. In 2. Timotheus 2, Vers 20 steht, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Und jetzt der Hauptpunkt, wenn nun jemand sich von diesen reinigt. Wovon? Von der Unehre. Denn hier gibt es nichts, was ehrenvoll ist. Es gibt nämlich Christen, die behaupten, mit dem Heiligen Geist getauft zu sein, aber die trotzdem kein ehrenvolles Leben führen. Sie reden nur über irdische Angelegenheiten und das immerfort. Über nicht enden wollende Familienangelegenheiten, über Essen und Trinken, Besitz, Häuser und so weiter. Ja, eigentlich steht das im Widerspruch. Christsein und irdische Angelegenheiten. Das Fleisch nützt nichts. Wenn man sich davon reinigt, wird man ein Gefäß zur Ehre im Tempel. Geheiligt, nützlich dem Haus haben. Deutlicher kann es nicht gesagt. Denn im anderen Fall ist man dem Hausherrn unnützlich. Der natürliche Mensch dem Geist gegenüber. Denn ich bin der Meinung, dass man von selbst ein guter Mensch wird, wenn man das himmlische Leben führt. Das ist nicht das Problem. Es gibt eine Art von Menschen, die hölzerne und irdene Menschen sind. Es wird nicht umsonst hölzern und irden genannt. Im Holz ist einmal Leben gewesen und Irden ist von der Erde. Paulus ist sich bewusst, welche Beispiele er anwendet. Es gibt irdene und himmlische Christen. Irdische Christen beten darum, dass sie auf Erden ein ungestörtes Leben führen dürfen und alles ihren Wünschen gemäß verläuft. Ein ungestörtes natürliches Leben? Das Leben Jesu wurde auf der Erde so oft gestört. Jene Leute aber, die im Heiligen Geist beten, sind immer geistlich tätig. Wie Gott es auch ist, er betet schon sein ganzes langes Leben. Beten heißt, mit Taten und Worten in der geistlichen Welt im Himmel tätig sein. Dort in der geistlichen Welt ist deine Werkstatt. Es gibt viele Arten von Therapien, die völlig in Ordnung sein können, aber die echte Heilung findet durch den Heiligen Geist statt. Die Heilung deiner Seele kommt von dem Geist Gottes. Schauen Sie sich diese Kastanie mal an. Die bin ich. Diese ist tot, glücklicherweise. Aber was da herauswächst, das bin ich. Christus lebt in mir. Das ist mein echtes Ich. Darf ich es so mal sagen? Mein echtes Ich, der ist aufgestanden. Was bekommt man dadurch? Die göttliche Natur. In meiner Berufsausbildung als Lehrer musste ich damals den Charakterkubus von Professor Heimanns lernen. 8 unterschiedliche Charaktere. Vielleicht kennst du sie auch. Der Phlegmatiker, der Choleriker und so weiter. Und alles, was sich dazwischen befindet. So musste man die menschlichen Charaktere einteilen. Dadurch gab man ihnen ein Etikett. Meine Frage ist jetzt, was für einen Charakter hatte der Abraham und der Jeremia? Da fragt man sich was. Was für einen Charakter hatte der Johannes? Keine blasse Ahnung. Und Matthäus? Was weiß man von ihren natürlichen Charakteren? Gar nichts natürlich. Das ist auch nicht wichtig. Was wissen wir vom natürlichen Charakter Jesu? eine alberne Frage und gar nicht interessant. Es gibt so viele Leute, die gerne den natürlichen Jesus kennenlernen möchten. Wie er aussah und welche Kleider er trug, ob er einen Schnurrbart hatte oder nicht, die Farbe seiner Augen. Ich möchte mir davon keine Vorstellung machen, bitte nicht. Ich habe noch nie Beschreibungen der unterschiedlichen Charaktere von biblischen Personen gelesen. Was wissen wir von Maria, von ihrem Charakter? Jene Leute haben alle die Charakterzüge Gottes offenbart. Darum geht es nämlich. Man soll hören auf das, was sie sagen, und sehen, was sie gelitten haben, um das sagen zu können. Es geht also nicht um Wissenswertes von allerhand Leuten, die auf Erden gelebt haben, sondern es geht darum, dass Gottes Charakter zum Vorschein kommt. Was weiß man von dem Charakter des Erzvaters Jakob? Er hatte Ausdauer, fantastisch. Man sah ihn in der Ferne schon kommen, den Jakob, denn er hinkte. Er hatte immer eine Krücke bei sich. Er stützte sich auf diese Krücke, als er starb. Was macht Gott also? Versuche nicht, deinen eigenen unvollkommenen Charakter zu ändern, denn Gott erreicht sein Ziel mit Menschen, die alle ihre Unzulänglichkeiten haben. Darf ich es so ausdrücken? Mit unvollkommenen Menschen, so gelangt er an sein Ziel und vollführt er seinen Plan. Möchtest du erst ein vollkommener, glänzender, irdischer Mensch werden, eine geputzte Kastanie oder eine Raupe mit Kunststoffflügeln? Sowas will man doch nicht. Lass mich jetzt mal ganz klar sagen, ich zitiere Paulus. Man lebt nicht für sich selbst, sagt er. Ich aber begegne hunderte von Menschen, die nur für sich selbst leben. Das wichtigste Gesprächsthema sind sie selbst. Lesen wir mal 1. Korinther 2, Vers 10 bis 13. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Man hat es nicht selbst erfunden. Der Geist erforscht alles. Und jetzt kommt es, auch die Tiefen Gottes. Die tiefsten Gedanken Gottes. Und dieser Geist wohnt in dir. Wenn du also in Zungen oder Sprachen redest, was suchst du dann? Den Schatz Gottes. Die Geheimnisse des Reiches Gottes, worüber Jesus immer redete, in Gleichnissen oder unmittelbar. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Ja, ich selbst weiß am besten, welche Gedanken in mir sind, und meine Frau weiß es auch ziemlich gut. Denn wenn man zusammenlebt, lernt man einander gut kennen. So ist es auch mit dem himmlischen Vater. Wir sind also auf der Suche nach den Schätzen in uns. Das, was schön in uns ist, kommt nach oben. Wir beschaffen uns mit anderen Dingen sozusagen. Wenn ich mir bewusst bin, was in mir lebt, dann heißt das Psychologie. Es handelt sich hier um die Psyche des Menschen. Aber die Psychologie hat mich nicht näher zum Herrn gebracht. Niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Er weiß es. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, denn dann wäre es Psychologie gewesen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Es ist uns von außen in uns geschenkt worden. Davon reden wir auch nicht mit Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Es steht hier so klipp und klar. Wer von uns hat keine Unzulänglichkeiten? Derjenige dürfte aufstehen. Ist es aber nicht wunderbar, dass Gott einfach sagt, jetzt gehe ich dran? Das finde ich so schön. Ich putze dein natürliches Leben nicht aus. Bei mir könnte auch noch einiges verbessert werden. Ich habe aber bemerkt, dass das wie von selbst geht. Man kommt wie von selbst ins Gleichgewicht, wenn man sich in den Gedanken Gottes versenkt. Das habe ich bei mehreren Menschen gesehen, denn umso mehr sie sich mit Gottes Gedanken und Gesprächen miteinander beschäftigen, desto mehr sie aufblühen. Es geht nicht um unsere endlose Selbstverwirklichung, sondern es geht um die Verwirklichung des Reiches Gottes in uns. Hier in unserem Inneren, da hat Gott angefangen. Wenn du betest, dein Reich komme, dann fällt es nicht vom Himmel auf die Erde herab. Nein, es ist in dir selbst und du betest, dass es aus deinem Inneren zum Vorschein kommt. Aus dir heraus, das ist schön. Es geht auch nicht um den irdischen Menschen Jesus. Er war hier sozusagen inkognito. Es geschah aber, dass er nach seiner Auferstehung immer wieder in einer anderen Gestalt erschien. Immer in einer anderen menschlichen Gestalt. Auch in anderen Kleidern, denke ich. Warum erschien er seinen Jüngern auf diese Weise? Weil er nicht als natürlicher, sondern als geistlicher Mensch erkannt werden wollte. Erkennst du mich an im Geist? Es ist mir völlig egal, ob du eine Brille trägst oder nicht, ob du schön oder hässlich bist. Es interessiert mich auch nicht, ob du ein intelligenter Mensch, ein Intellektueller bist oder gar nicht. Wirklich nicht. Aber was in dir lebt, erkenne ich. Und ich erkenne dich an als jemand, der denselben Herrn hat. Ist das der Christus? Erkenne ich an einem Mann einen meiner Brüder? Man kann im Leben manchmal so angenehm überrascht werden, wenn man mit jemand ein Gespräch führt und zunächst entdeckt, wie schön, dieser Mensch ist auch ein gläubiger Mensch, wie ich selbst. Man steckt ihm die Hand zu und sagt, Bruder, es geht doch nur darum, dass man die Menschen, die Gott angehören, erkennt. Wenn ich einmal sterben werde, dann verliere ich diesen irdischen Körper. Dieser Körper wird im Himmel nicht wiederhergestellt. Es geht um den Baum und nicht um die Kastanie. Mein Auferstehungskörper, meine geistliche Erscheinungsform, ist ewiglich. Immer wieder in einer anderen menschlichen Gestalt. Denken wir dabei an die Leute aus Emmaus, zu denen Jesus sich plötzlich gesellte. Erzähle mal, Jungs, was ist da geschehen? Weißt du das denn nicht? Erzähle mal bitte. Dann erzählen sie Jesus, was sie erfahren haben und dass Jesus gekreuzigt wurde. Sie erkannten ihn nicht. Er war auch in einer anderen, nicht wiedererkennbaren Gestalt. Und darum erkannten sie ihn nicht und konnten sie ihn auch nicht anerkennen, weil er diese Fragen stellte. Er sagt, ich werde es noch einmal erklären. Er fing mit Mose an und unterrichtete diese Leute aus Emmaus aus der Bibel heraus. Ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Das steht hier. Meine Frage an euch, erkennt ihr den Christus ineinander oder werden eure Augen noch gehalten? Weißt du, was los ist? Man kann von etwas befangen sein, von Kummer zum Beispiel. Jene Leute aus Emmaus waren von Kummer befangen. Man ist völlig hypnotisiert, völlig in Anspruch genommen und man hört und sieht nichts anderes mehr. Oder befangen von deiner Arbeit oder von Familienproblemen. Völlig befangen. Denk an Eva, die völlig von der Schlange in Anspruch genommen wurde. Sie war sich von nichts um sie herum mehr bewusst. Ich habe die Bedeutung dieses Wortes mal aufgesucht. Es kann sogar bewusstlos bedeuten. Und das ist eine sehr gute Umschreibung, denn man ist sich gar nicht mehr bewusst, wer man selbst ist. Und auch nicht, wer sein Nächster ist. Sie sahen es einfach nicht. Ein sehr gutes Beispiel ist Maria Magdalena, als sie sich auf dem Friedhof beim Grab von Jesus befindet. Plötzlich steht jemand neben ihr. Es ist der Herr in einer anderen menschlichen Gestalt. Sie hat ihn aber nicht erkannt und sie denkt, es sei der Gärtner. Sie aber glaubte nicht an die Auferstehung, denn sie fragt, sagen Sie mir bitte, wo Sie ihn hingelegt haben. Das fragt sie. Und dann sagt Jesus etwas Bemerkenswertes. Rühre mich nicht an. Nein, verwechsle den Christus nicht mit jenen Menschen, der da vor dir steht, jenen natürlichen Menschen. Es gibt gläubige Leute, die Menschen folgen, weil diese etwas Spezielles haben oder so. Sei aber auf der Hut, dass du nicht rücksichtslos einem Exorzisten oder einem wandernden Gesundbeter hinterherläufst. Ich denke dann, wenn das passiert, hast du kein Vertrauen zu deinen Brüdern und Schwestern in deiner Gemeinde. Jesus sagt zu Maria, rühre mich nicht an. Und dann, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Nachher darfst du mich anrühren. Es geht um die unsichtbare Welt, wo er dich auch festhält. Das natürliche Leben von Jesus ist kaum interessant. Ich muss es auch nicht unbedingt wissen. Betrachte einander auch mit geistlichen Augen. Was lebt in euch? Und erkundige dich danach, was in deinem Bruder oder deiner Schwester ist. Womit er oder sie sich beschäftigt. Lebst du vom Ertrag der Erde oder vom Brot aus dem Himmel? das Volk Israel wandelte durch die Wüste. Und was fiel auf sie herab? Himmelskorn. Ein anderes Wort, Manna. Und dieses Wort bedeutet, was ist das? Das ist genau die Bedeutung dieses Wortes. Es ist kein Erzeugnis dieser Erde. Denn im Moment, wo es zum ersten Mal auf das Israelitenlager herunterfiel und sie morgens erwachten, sie hatten schon gemurrt, weil sie kein Fleisch zu essen hatten, denn das wollten sie, Fleisch. Fleisch gehört zum irdischen Leben. Da fragten sie sich, als sie das Mann draußen liegen sahen, Mann, was ist das? Mann, was ist das? Das hatten sie noch nie gesehen. Das würde ich mich auch fragen, was ist das denn? Jesus sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt. Also sagten die Menschen sich, wer ist dieser? Darüber lässt sich sprechen. Was ist denn das? Wer ist dieser Mensch? Es gibt Leute mit einer natürlichen Gesinnung, die sagen, ja, das ist ja dieser seltsame Sohn des Zimmermanns von Nazareth. Die reden von deiner irdischen Herkunft. Von wem bist du einer? Woher kommst du? Jene Leute aber, die erkannten, wer Jesus wirklich war, seine Jünger nämlich, die erkannten ihn als einen Sohn Gottes, als den Sohn Gottes an. Sie hatten ihre Augen auf. Sie wollten gerne mehr von diesen Dingen wissen. Jesus hat ihnen sehr viel erläutert. Haltet einander also im natürlichen Leben nicht zu sehr fest, denn dann wird der Abschied schrecklich sein. Es geht nicht um das natürliche Band, nur das geistliche Band bleibt bestehen. Im 2. Korinther 5, Vers 16 lesen wir, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Niemand. Ich will dich nicht länger nach dem Fleisch kennen. Was mich nur interessiert ist, wie du denkst, womit du dich beschäftigst. Nach diesen Sachen erkundigt sich Jesus auch sozusagen. Danach fragt man auch den Vater, womit beschäftigst du dich? Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Es gab nämlich Menschen, die sagten, sie haben Jesus gekannt, als er noch auf der Erde war. Hast du ihn wirklich gesehen? Ja, und hast du ihn auch angerührt? Und ähnliches. Jetzt nicht mehr. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Im Griechischen steht hier nicht das Alte, sondern die Alte. Die alte Schöpfung ist vorübergegangen. Davon habe ich mich in der Taufe verabschiedet und die neue ist gekommen, die nach und nach zum Vorschein kommt. Der Heilige Geist, der in uns allen wirkt, macht Menschen nach dem Bilde Gottes. Das ist das Ziel des Geistes. Möchtest du Gott ähneln? In unserem Bild Mensch Gottes. Das Wort Mensch kommt aus dem Latein und bedeutet buchstäblich Geist. Lasst uns geistliche Wesen machen, die uns ähnlich sind. Jetzt verstehen wir es. Es geht um geistliche Wesen, denn sie ähneln Gott. Das bist du. Bist du ein natürlicher, psychischer Mensch oder bist du ein geistlicher, pneumatischer Mensch, ein Mensch Gottes? Es betrifft hier einen Wachstumsprozess, der sehr klein anfängt, und das lesen wir in Hebräer 6, Vers 1. Der Anfang des Christus und der Anfang dieses geistlichen Lebens entwickelt sich in dir. Das ist Gottes Absicht von Anfang an gewesen. Der erste Mensch, den Gott fand, war, was dies betrifft, Jesus. Das ist sein irdischer Name, ja. Aber welchen Namen hat er im Himmel? Ich habe auch einen irdischen Namen, meinen neuen Namen aber verrate ich niemand. Denn es betrifft hier einen Wachstumsprozess. Der, der den Namen gibt, weiß es, und der Empfänger dieses Namens weiß es auch. Man spürt einfach, dass es ein Prozess ist, wobei sich herausstellen wird, dass jeder Name verschieden ist, weil sie alle einer Charaktereigenschaft Gottes offenbaren werden, oder mehrere Eigenschaften. So blüht Gott in Menschen auf, wunderbar. Wenn ihr mir eine große Freude bereiten mögt, die mich sehr rühren würde, dann facht dieses Leben beieinander an. Das ist Gemeindeleben. Es interessiert mich nicht, ob ich bei euch zu Hause Kaffee bekomme oder nicht. Es geht um unser Gesprächsthema. Ihr versteht, wie das gemeint ist. Wenn wir zusammenkommen und das ineinander stimulieren, dann heißt das Gemeindeleben. Die Gemeinde Jesu Christi muss nicht unbedingt eine perfekte Organisation sein, denn daraus würde das Leben verschwinden. Die Gemeinde der Galater ist daran kaputt gegangen. Sie waren im Fleisch, im natürlichen Leben vollendet. Paulus sagt, seid ihr verrückt geworden? Ihr wisst überhaupt nicht, womit ihr euch beschäftigt. Es geht darum, dass wir die Hoffnung Gottes ineinander stimulieren. Ich gebe euch gerne ein Beispiel aus einem Psalm, Psalm 68, Vers 14. Es geht hier über Tauben und etwas altmodisch steht hier, wollt ihr zwischen den Hürden liegen? Es gibt auch eine Bibelübersetzung, die hier das Wort Hürde durch Scherbe übersetzt. Siehst du diese Taube, die da mit fast gebrochenem Nacken zwischen den Scherben liegt? Du schaust auf dein Leben zurück und sagst, wie viel ist in meinem Leben kaputt gegangen? Ich sitze da inmitten von Scherben. So viel Kummer und Hoffnungslosigkeit. Aber diese einfache Turteltaube hat etwas gehört. Die Flügel einer Taube mit Silber überzogen und ihre Schwungfedern mit grün-gelbem Gold. So eine Metamorphose, so eine Verwandlung. Wie ist das nun möglich? Es war ein kümmerliches, fast gestorbenes Täubchen. Und jetzt diese Verwandlung. Gold ist ein herrliches Symbol des Glaubens von Gott. Gott glaubt an seine Schöpfung. Und Silber ist immer Symbol des Wortes Gottes. Gold und Silber zusammen haben diese schöne Tierchen geschaffen. Mit diesen Edelmetallen darf jeder Mensch sich vom himmlischen Vater bekleiden lassen. Und wenn man diese Taube fliegen sieht, dann hat Gott Freudetränen in seinen Augen. Da gehen sie, diese wiedergeborenen Menschen, vom Wind zu ihrem ursprünglichen Wohnort getragen, dem Taubenhaus. Jesaja sagt von einer Vision überrascht, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Ist das nicht wunderbar? Jesaja 60, Vers 8. Eine Unmenge von Tauben auf dem Weg zu ihrer Wohnung. Das geht über uns. Zurück zu deinem Haus, deiner Ursprung, deinem Nist. Das bedeutet für mich der Kern des Evangeliums, das uns Tag und Nacht beschäftigt, woran wir immer denken und worüber wir immer reden. Das heißt Leben. So kommt der wahrhaftige Gottesmensch zum Vorschein. Jener Mensch, der seinem Vater ähnelt. Darum hat unser Herr Jesus sich gekümmert, weil er uns so liebt. Wir wollen beten. Vater, ich bete, dass wir ineinander deine Hoffnung stiften können und stiften werden. Amen.